Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sie hat schon Gender Studies betrieben, als man den Begriff noch buchstabieren musste. Sie hat weibliche Leichen in Literatur und Kunst seziert, nach Shakespeare-Motiven nun in amerikanischen Fernsehserien gefahndet, eine Kulturgeschichte der Nacht geschrieben. Und das sind nur drei Bücher von vielen, vielen, die die Wissenschaftlerin Elisabeth Bronfen weit über ihr Fach der Anglistik hinaus bekannt gemacht haben. 30 Jahre lang war sie Professorin an der Universität Zürich und jetzt, kaum bis sie im offiziellen Ruhestand, erscheint ihr erster Roman. Händler der Geheimnisse heißt er. Oha, guten Morgen in die Schweiz. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Bronfen.
Guten Tag.
Ich habe mal gezählt, allein 17 Monographien, eigenständige Bücher, haben Sie in den letzten 25 Jahren geschrieben. Eleganteste Wissenschaft und Essayistik, wie die Kritik damals immer befand. Wie kam es denn jetzt, dass Sie die Seiten gewechselt haben zur Fiction, zur Literatur? Ist ja schon ein Sprung.
Ja, aber was mich eben bei dem Roman interessiert hat, ist ja die Vernetzung eigentlich von einer privaten Geschichte, nämlich die Schwester und der Bruder, also Eva und Max, versuchen herauszufinden, ob der Tod des Vaters in einem Krankenhaus in New York, ob das wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist oder wie sie vermuten, und das ist Teil ihrer Trauerarbeit, dass es möglicherweise ein Mord durch die zweite Ehefrau sein könnte. Dieser Versuch herauszufinden, warum ist der Vater gestorben, ist er gestorben, hängt aber sehr viel mit der Vergangenheit zusammen, nämlich der Vater ist sein Sohn jüdischer Immigranten in die USA, der am Schluss des Zweiten Weltkriegs und dann danach auch in Bayern entnazifiziert hat. Und um diese zwei Seiten miteinander zu verschränken, also nochmal ein Blick zurück auf die Zeit kurz vor und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, die ganze Frage des Antisemitismus im Militär der Amerikaner, aber eben auch der Entnazifizierung, um das zusammenzubringen eben mit einer privaten Geschichte. Stimmt es, dass wir vermuten, unser Vater ist ermordet worden? Dafür braucht man eine andere Art des Schreibens, hatte ich das Gefühl. Und ich wollte es eben auch als ein Roman schreiben, statt einem Sachbuch, damit es mehrere Stimmen geben kann, also auch die mutmaßliche Mörderin, hören wir sozusagen, ohne dass klar wird, wer hat jetzt recht und wer hat nicht recht. Und auch das geht viel leichter, wenn man das in einem Roman macht.
Jetzt haben Sie, Frau Professor, eine prima Summary, eine wunderbare Zusammenfassung Ihres Romans und Ihres Zieles auch schon gegeben. Kommen wir nochmal auf die Hauptfigur. Also Eva, also 1995 spielt der Roman, ziemlich genau 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Genau. Und im Zentrum steht eben diese Eva. Was ist sie denn für ein Charakter? Was ist sie für eine Frau? Wie haben Sie die entworfen?
Ja, also natürlich in allen meinen Charakteren ist auch ein kleines bisschen von mir, und hier vermuten die Leute sogar mehr als ein kleines bisschen. Ich habe sie aber als Theaterwissenschaftlerin entworfen, eine sehr also leidenschaftliche, aber auch ein bisschen besessene Person, sehr sprunghaft in ihren Ideen, energisch, aber eben auch auf eine bestimmte Art und Weise stur. Und das beginnt ja eigentlich mit einem Shakespeare-Projekt, was sie mit ihrer Freundin Sam ausarbeiten möchte. Da war mir aber eben wichtig, wie weit kann uns Literatur helfen, so etwas wie ein Todesfall zu verarbeiten, und wo muss man dann in andere Richtungen gehen? Also, und sie will aber unbedingt herausfinden. Also ist so ein extremer Drang nach Wissen, der in meinen Augen zumindest sie auch ein bisschen unangenehm macht.
Ja, also so dieses Shakespeare-Projekt kann sich natürlich nur eine Shakespeare-Expertin wie Sie ausdenken. Und Hamlet, eines der Stücke, das die beiden analysieren, wirkt ja tatsächlich wie ein Vorbote auf das, was auch im Roman passieren wird. Der ungeklärte Tod des Vaters, war es Mord, eine geisterhafte Erscheinung des Vaters, der Eva auffordert, nicht zu vergessen. Es ist schon ein bisschen Shakespeare-Krimi geworden, ne?
Also das wollte ich eigentlich machen. Zuerst zeigen, die reden über Shakespeare, weil das könnte doch lustig sein, sich das so auf Fragen der Geheimnisse und der Verschwörungen hin anzuschauen, könnte auch sehr ergiebig sein. Und dann befinden sie sich auf einmal in einer Situation, die nicht unähnlich ist wie die im Hamlet, weil, wie ich so gerne hinweise, der Geist des verstorbenen Vaters oder ermordeten Vaters kommt zurück und erzählt Hamlet davon, wie er ermordet wurde. Aber die Szene, die er beschreibt, ist ja, dass er im Garten schläft. schläft. Also er kann ja gar nicht gesehen haben, dass sein Bruder gekommen ist und ihm Gift ins Ohr geträufelt hat. Also was ich aus dem Hamlet nehme, ist, man wird heimgesucht von den Toten, die einen Auftrag geben und man denkt, das ist ein Auftrag der Vergeltung. Es könnte aber auch ein anderer Auftrag sein. Und so rutschen, also vor allem Eva und ihr Bruder, dann eigentlich in die Situation von Hamlet. Dann wird nicht mehr über Hamlet geredet, sondern sie agieren eigentlich diese Trauer und die Rache, die daran geknüpft ist, aus.
Es gibt aber doch auch ein ganzes Figurentableau, das sie entwerfen, also jenseits der Hauptperson Eva, ihr Bruder und der Vater. Eva fragt sich vor allem, wie eine Freundschaft zustande gekommen ist mit einem Künstler, mit dem ihr Vater befreundet war und der ein Künstler, der Hitler sogar porträtiert hat. Konstantin Hummler haben sie diesen fiktiven Maler genannt. Er ist auch ein ganz besonderer Händler der Geheimnisse, nicht wahr?
Genau, weil was mich da so interessiert hat, ist eben, und das weiß ich eben tatsächlich auch von meinen eigenen Eltern, die ja immer nur sehr vage über die Kriegs- und Nachkriegszeit gesprochen haben. Er ist eben eine Figur, der sowohl Hitler gemalt hat, dann aber eben auch in meinem Roman sich als eine als jemand zeichnet, der eine enge Freundschaft zu diesem jüdischen Veteran, und zwar nicht nur während der Entnazifizierung, sondern auch danach, hegt. Und der Roman beginnt ja mit der Beschreibung einer Fotografie, wo sich Eva dann fragt, diese liebevolle Szene, wo dieser Maler eben sie und ihre Geschwister sozusagen in den Armen hält, ist ein Gruppenporträt. Diese Art von Porträt kann nur dann stattgefunden haben, also nicht zum Beispiel während der 30er Jahre. Und dann fragt sie sich, was für ein Verhältnis hat eigentlich mein Vater zu diesem Maler, weil die ja eigentlich Feinde sein müssten, aber sie sind innige Freunde. Und das interessierte mich eben auch, dass die Positionen mit und nach dem Krieg keine eindeutigen waren, sondern dass es mit sehr viel Grauzone zu tun hatte.
Mit diesem Künstler bringen Sie natürlich auch das Thema NS-Raubkunst und die Restitution, genau, durch die Alliierten direkt nach dem Krieg ins Spiel. Eva wird ja so zu einer Art kulturhistorischen Detektivin, ja, die im Lauf des Romans auf einer riesigen Pinnwand immer mehr Indizien sammelt mit Karteikarten, mit Schnappschüsse und eine Timeline mit einem Papierstreifen, die wie ein Banner über den ganzen Notizen hängt, wie es im Roman heißt. Sah es während der Arbeit am Buch so auch bei Ihnen so zu Hause aus?
Nein. Bei mir zu Hause nicht aus, obwohl ich natürlich auch dazu tendiere, also jetzt muss ich mich vielleicht doch korrigieren, ich habe tatsächlich für meine Figuren, also ich habe für die Erkrankung und den Todesfall eine genaue Timeline errichtet, um zu sehen, damit das auch wirklich stimmt, weil es war mir ja wichtig, dass er am Karfreitag 50 Jahre nach der Kapitulation der NS-Regierung stirbt. Ich habe auch für alle Figuren Biografien geschrieben, obwohl vieles davon gar nicht in dem Roman auftaucht und einige Figuren sogar nur noch sehr am Rande sind. Aber eine Pinnwand mit ganz vielen Zettelchen, das habe ich dann doch nicht gemacht. Weil das ist eben Teil des Wuchernden in ihrem Kopf auch. Und weil es ist genau wie Sie sagen, sie ist eine doppelte Detektivin in den Tod und in die Ermittlung in den Tod ihres Vaters, die ja dann, weil er in New York gelebt hat, durch die New York NYPD stattfindet. Aber es ist natürlich auch eine Ermittlung in die Vergangenheit.
Ein richtiger Detective, der kommt auch noch ins Spiel. Aber nochmal zu einem Motiv, Frau Bronfen. Martin Walser hat mal gesagt, Romanfiguren müssen auch Berufe haben. Bei Ihnen, Frau Bronfen, könnte man sagen, meine Figuren bekommen was Ordentliches zu essen. Mir als Hobbykoch hat dieses Motiv besonders gut gefallen. Sie beschreiben nämlich wirklich mit Liebe und Sorgfalt gefilte Fisch, das jüdische Rezept. Das kommt am Karfreitag auf den Tisch. Wir lesen aber auch von sizilianischen süßen Cannoli, von ukrainischen Pirocken. Unter Ihren vielen, vielen Büchern, Frau Bronfen, findet man auch ein sehr persönliches Kochbuch. Diese Leidenschaft, die haben Sie jetzt schön literarisch verwertet, finde ich.
Ja, also mir war das wichtig, dass meine Figuren auch essen dürfen, weil in vielen Romanen fehlt mir das einfach. Dann denke ich immer, was bekommen die denn als Nahrung? Und vor allem, weil Essen auch und das Zubereiten von Essen auch Möglichkeit gibt, wirklich zu Gesprächen. Und eben der Detektiv, das war eine Entscheidung von mir, dass die Kinder immer in irgendeinem der vielen Cafés, also in einem East Village in Mitte der 90er Jahre trifft, die es teilweise, diese Cafés gibt es gar nicht mehr. Aber eben, es hat auch schon damit zu tun, dass mein Kochbuch, was ja auch das den Titel besessen hat, meine Kochmemoiren, da sind ja bereits schon Fiktionalisierungen meines eigenen Lebens und meiner Besessenheit mit Kochen. Also insofern schien mir das logisch, dass die jetzt auch viel essen müssen.
Vielen Dank, Frau Bronten, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen auch.
Und die Händler der Geheimnisse, der Roman von Elisabeth Tronfen, ist im Zürcher Limmert Verlag veröffentlicht, hat 320 Seiten und kostet 28 Euro.